Ja, und morgen auch von meiner Seite. An wen geht die Runde? Das hatte ich, das ist mir jetzt so aus eurem Kameradinnen, muss ja korrekt sein, ne? Pappkameradinnen, Anspiel, so, an wen geht die Runde? Das ist immer so die Frage, ne? Der eine Part und der andere Part, der Gute und der Böse. An wen geht die Runde? Wer siegt letztendlich, ne? Siegt das Gute in mir oder siegt das Böse in mir? Das ist so, ich musste dann so denken, gibt immer so Filmchen oder so Comics oder so Witze, wo dann so in der Mitte steht so der Protagonist und auf der einen Seite von der Schulter guckt dann so ein, in der Wolke dann so ein Engelchen und redet gut bei und auf der anderen Seite dann so ein Teufelchen und redet dann böse bei, dann, du schaffst das nicht. Doch, du schaffst das. Aber du bist doch ein schlechter Mensch. Aber du bist doch ein guter Mensch. Und so weiter, ihr kennt das. An wen geht die Runde? An ihn? An ihn? An wen? Manchmal ist es so, manchmal gewinnt die Hoffnung, manchmal gewinnt die Angst. Manchmal hier, manchmal da. An wen geht die Runde letztendlich? Es ist nicht ganz einfach. Auch die Christen damals, vor fast 2000 Jahren, die haben in dieser Auseinandersetzung gestanden, an wen geht die Runde? Wird man auf der einen Seite gezogen oder wird man auf der anderen Seite gezogen? Wo ist das? Wo bleiben wir? Es gibt einen schönen Buchklassiker, vielleicht kennt der eine und andere den. Der heißt Die Pilgerreise, also kurz Pilgerreise. Eigentlich heißt die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit, aber eigentlich ist es bekannt unter Die Pilgerreise. Bekannt, ne? Du nickst hier, du hast es vielleicht auch schon mal gelesen. Kennt ihr das? Nicht? Das ist wirklich ein Buchklassiker, der ist millionenfach ist der gedruckt worden. Also Ende 17. Jahrhundert, das war von einem Engländer, John Bunyan hieß der. Und der hat sich erdreistet, in der damaligen Zeit war das so, außerhalb der anglikanischen Kirche zu predigen. Und das war verboten. Daraufhin wurde er ins Gefängnis geworfen, nur weil er gepredigt hat, weil er was von Jesus weitergesagt hat. Auf offener Straße. Das war verboten. Heute gibt es andere Gesetze. Ne? Aber als er war 12 Jahre im Gefängnis und als er in diesem Gefängnis war, hat er diese Pilgerreise geschrieben. Und da geht es um einen Mann, der heißt Christ. Der ist nicht Christ, der heißt Christ. Und der geht von der Stadt der Zerstörung hin nach Zion. Und das ist ein ganz allegorisch, also ein bildhaftes Buch und macht eine lange Reise und er trifft alle möglichen Begebenheiten, kommen ihm entgegen, Personen kommen ihm entgegen und versuchen ihn in die eine und in die andere Richtung zu ziehen. Und genau das ist das. In diesem Zwiespalt stehen wir heute auch. Also damals bei der Pilgerreise, könnt ihr mal lesen, da waren das vielleicht zum Teil andere Sachen, aber wenn man so hinterschaut, sind es eigentlich immer die gleichen Dinge. Ja, wunderbares Buch. Ich möchte es euch einfach empfehlen. Auch die Leute in Kolossea. Ich mache ja gerade, also für die nicht immer dabei sind, ich mache eine Predigtreihe über das Buch des Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossea oder Kolossä. Der Kolosserbrief wird auch kurz genannt. Und ich komme jetzt an das Kapitel 2 und für heute die Verse 8 bis 15 lesen. Die Gemeinde in Kolossä. Der Brief, wenn man ihn verstehen will, den Brief, dann muss man eigentlich nur eines verstehen. Es geht um einzig und allein Christus, genügt. Und nichts nebenher. Wenn ihr das mitnehmt, auch heute wieder, denn es geht auch heute wieder darum, dann habt ihr wieder alles verstanden. Ja? Es gibt natürlich noch vieles, was da nebenher zu sagen ist. Ich habe auch einiges vorbereitet. Bevor ich den Text lese, möchte ich beten nochmal. Lieber Jesus Christus, allein du und du allein reichst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das heute erkennen durch dein Wort, durch das, was du mir gegeben hast in der Vorbereitung, das, was ich weitergeben kann. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst und dass wir im Glauben gefestigter werden oder gestärkt, ermutigt werden und dass uns dieser Gottesdienst auch wirklich gut tut in der Beziehung zu dir und dass wir wirklich im Glauben weiter vorankommen. Da bitten wir dich darum. Segne du uns. Amen. Ich lese vor Kolosserbrief Kapitel 2, wieder nach der neuen Genfer Übersetzung, Vers 8. Und ich sage es gerade zum Anfang, ich gehe eigentlich nur auf diesen ersten Teil ein, oder fast nur. Ich gehe noch, am Ende gehe ich nochmal auf den letzten Teil, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, aber ich gehe jetzt im Prinzip nur auf den ersten Teil ein, aber ich lese trotzdem den ganzen Text bis Vers 15. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an euren Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschenden menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und ihr seid mit ihm verbunden. Und mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Jetzt kommt das, was ihr doch schon hattet. Den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Soweit. Ich habe für mich selber, ich mache ja immer eine Überschrift für mich, an der ich mich dann auch so ein bisschen lang hangele, in Gedanken oder in der Vorbereitung, ich habe sie mir für mich überschrieben, lasst euch nicht einfangen. So fängt der Text ja auch an, ne? Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren trügerischen Philosophie einfangen wollen. Also lasst euch nicht einfangen. Das ist mein Arbeitstitel, das ist der Titel meiner Predigt. Lasst euch nicht einfangen. Was fängt man so ein? Man könnte zum Beispiel, also es ist ja eine Plage auch, so diese Waschbären. Ne, Herr Flo, das ist eine Plage, oder?
Ja.
Ja, unser Jäger bestätigt, dass es eine Plage ist. Und auch andere aus der Gemeinde, die haben da auch Probleme mit den Waschbären. Die fängt man ein. Man versucht es wenigstens mit der lebenden Falle gegebenenfalls oder auch mit einer anderen Falle. will man nicht sagen, was besser ist. Ist auch egal. Aber das fängt man ein. Oder ein Marder. Ich habe letztens mit jemandem unterhalten und sagte, also ich weiß nicht ganz genau, was ist da bei uns auf dem, am Dach immer? Ist das ein Marder oder ist das ein Waschbär? Ich habe mir jetzt mal eine Kamera besorgt. Und dann muss man mal gucken, wie man den oder das Tier dann so einfängt. Einfangen? Warum muss dieses Tier eingefangen werden? Eben weil es frei ist. Es wird das eingefangen, was frei ist. Was nicht frei ist, was sowieso schon im Käfig ist. Wir haben einen Kakadu zu Hause, manche wissen das, die schon mal bei uns waren. Wir haben einen Kakadu, der ist im Käfig, den brauche ich nicht einfangen. Der ist schon gefangen. Nur derjenige, der frei ist, also der Waschbär, der draußen rumläuft und so die Mülltonnen da so inspiziert und so, ne? Und überall seine Häufchen hinsetzt und alles umgräbt und so. Die sind frei. Die anderen sind nicht frei. Lasst euch nicht einfangen. Das heißt, ihr Christen, ihr seid eigentlich frei. Das ist das. Und so ist dieses Wort eigentlich auch. Lasst euch nicht einfangen, wie als wenn ihr für einen Sklavenmarkt bestimmt wärt. Nein. Zur Freiheit seid ihr berufen. Zur Freiheit hat euch Christus frei gemacht. Galaterbrief, auch wieder Paulus. Sein untrügliches Zeichen von einer Sekte, von einer falschen Lehre, dass sie uns in eine Unfreiheit bringen will. Oder dass die Menschen dort in einer Unfreiheit sind, ganz gleich wie. Ob das jetzt eine emotionale Unfreiheit ist oder ob das jetzt eine wirkliche körperliche Unfreiheit ist, das ist ganz egal. Es ist immer diese Unfreiheit, das ist immer diese falsche Lehre. Die rechte Lehre will uns eigentlich immer frei machen. Und die Menschen, die aus so einer Sekte aussteigen, egal was aus einer Sekte, die genießen das am allermeisten, dass sie frei sein können. Freiheit. Frei sein. Wir sind dazu berufen, frei zu sein. Das ist auch das, was Gott schon von ganz von Anfang an der Bibel, der Mensch soll frei sein, soll sich frei entfalten können. Er soll sich die Welt, die Erde untertan machen. Frei. Nicht geengt. Frei. Natürlich alles in Grenzen, aber frei. Ja, lasst euch nicht einfangen von diesen leeren Philosophien. Theologie und in der Auslegung, die Theologen haben sich oft überlegt, oder viel überlegt, was das denn nun heißen mag. Was waren das jetzt für Probleme, was waren das für Unfreiheiten, die dort an die Gemeinde in Kolossä herangetragen worden sind? Ich habe mir überlegt, man kann da manches aufzählen und man geht da zum Beispiel davon aus, dass es so, auch von den Wörtern her, dass es so Zeichen am Himmel waren, die Unfreiheit bringen. Also Astronomie, die dann durch die Astrologie gedeutet werden. Also wenn da jetzt so ein Stern da besonders hell leuchtet, dann heißt das irgendwie was und dann ist wieder alles so zusammengestellt. Ihr kennt die Astrologie, diese ganzen Wahrsagereien. Das ist eine Möglichkeit. Ich denke, da haben die wenigsten von uns ein wirkliches Problem mit. Vielleicht schon, also ich hoffe mal nicht. Aber ich kenne wenigstens keinen, der wirklich ein Problem damit hat. Aber wir haben mit anderen Dingen Probleme. Jede Zeit, habe ich mir überlegt, hat auch andere Herausforderungen. Jede Zeit hat eine neue Philosophie, hat neue Lebensanschauungen, die herausfordernd sind, die uns in eine gewisse Unfreiheit bringen können. Und die auch wieder gebraucht werden können, um Christen in eine Unfreiheit zu bringen. So habe ich mich oder will ich mich auf eher darauf konzentrieren und nicht, was jetzt wirklich in Kolossea vielleicht gewesen ist, weil das ist sowieso Spekulation. Philosophie. Philosophie ist das Nachdenken über die Weisheit, die Liebe zur Weisheit, Philo und Sophia, das ist die Liebe zur Weisheit, ja, das sind Philosophen, die machen sich Gedanken über das Leben Und sich Gedanken machen wird in der Bibel grundsätzlich als etwas sehr Positives dargestellt. Grundsätzlich. Wir sollten nie denken, es Nachdenken wäre schlecht. Nein, Nachdenken ist was Gutes, nur es muss im Rahmen bleiben. Und wir können nicht durch Nachdenken auf Göttliches kommen. Auf Göttliches kommen wir nur durch Offenbarung. Also können wir uns durchaus Gedanken machen, viel Gedanken, auch Lebensentwürfe, aber wir dürfen die Grenze nicht überschreiten und denken, wir könnten alles erklären. Das geht eben nicht. Schon Luther hat, früher gab es auch schon, aber schon Luther hat gesagt, also, dass die Schrift, und damit meint er die Bibel, durch die Schrift ausgelegt wird. Und nicht durch etwas anderes. Also nicht durch eine Philosophie, nicht durch eine Theologie, auch nicht durch irgendwelche Erkenntnisse, die man vielleicht aus der Archäologie hat oder irgendwas, weiß ich was. Schrift durch Schrift auslegen, das ist das eigentlich Evangelische, muss man ganz klar sagen. Es ist kein Extrawissen nötig, um die Bibel zu verstehen. Ich weiß, man kann nicht alles verstehen und manchen, da ist man wirklich auch immer so am Überlegen. Das ist schon klar. Aber da muss man auch die Demut haben und sagen, ich weiß das nicht und wir werden es vielleicht auch niemals wissen. Aber Schrift durch Schrift auslegen ist immer der richtige Weg. Ich habe mir gedacht, überlegt, wie kann man diese Aussage im Kolosserbrief, lasst euch nicht gefangen nehmen durch die Philosophie, durch diesen leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, wie kann ich das begriffiger machen? Das sind drei Aussagen, die Paulus trifft. Einmal ist diese Philosophie leer, sagt er. Zum Zweiten sagt er, sie ist trügerisch. Ja, wenn etwas trügerisch ist, dann versucht es etwas darzustellen, was es gar nicht ist. Das ist trügerisch, wie so eine Maske aufsetzen. Also jetzt nicht so eine Maske hier, die ist auch trügerisch, aber wie so ein Pappschild da. Naja, dahinter waren ja Gesichter, hat man jetzt leider nicht gesehen. Kommentare. Ja, also trügerisch. Und das Dritte, was Paulus sagt, dass sie drehen sich immer und einzig um irdische Dinge und nicht um das Göttliche und nicht um Christus. Das sind drei Dinge, die diese Philosophie eigentlich charakterisieren. Sie ist leer, ist trügerisch und sie ist eigentlich immer nur grundsätzlich irdisch. Irdisch genannt, also beschäftigt sich gar nicht mit Gott, sieht Gott gar nicht mit ins Spiel mit rein. Es ist leer. Mir kam sogar der Gedanke, leer, was ist leer? Es ist zum Beispiel eine Flasche. Es gibt ja schöne Flaschen, schön geformte Flaschen, vielleicht auch edle Flaschen, so aus Bleikristall oder so, ne? Also richtig was Kostbares. Oder vielleicht auch unterschiedlich farbig, wunderbar anzuschauen. Aber sie kann trotzdem leer sein, die Flasche. Und damit erfüllt sie nicht den Zweck. Vielleicht den Zweck, ins Regal gestellt zu werden, um man sich mal ein bisschen dran zu erfreuen. Aber eigentlich will man da was reintun. Wasser, Milch, keine Ahnung. Tee. Also das heißt, die schönen, guten Sachen des Lebens, ne? Das könnte man alles da reintun, dann hätte es einen Zweck, so eine Flasche. Aber wenn sie leer ist, ist sie leer. Und dann ist sie eigentlich nur dafür gut, dass man sie wegschmeißt. Diese Philosophie, die leer sind, sagt Paulus, die gibt es eben auch. Leer, warum? Weil sie eigentlich keinen richtigen Durst stillen. Mit dem Bild von der Flasche jetzt gesprochen. Sie stillen nicht den Durst des Lebens. Philosophie stillt nicht den Durst nach, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn des Lebens, wer steht über mir, wo gehe ich mit meiner Schuld hin und so weiter. Wie lebe ich überhaupt? Leer. Philosophie ist oft leer. Mit diesen letzten Fragen. Sie ist vielleicht schön anzuschauen und dann baut ein schönes Gebäude auf, aber letztendlich beantwortet sie mir nicht die Frage von meinem Ende. Und wo gehe ich hin? Ist das wirklich 1,5 Meter oder 2 Meter tiefer? Ist es das? Und Philosophie kann oft nichts anderes sagen. Wenn man Gott rauslässt, ist einzig irdisch, weil das dritte, der dritte Punkt. Sie ist leer. Ist trügerisch. Ist trügerisch wie eine Fata Morgana vielleicht. Man geht durch die Wüste und sieht irgendwo, man hat Durst und man, durch irgendwelche Luftspiegelungen oder wie auch immer, sieht man da hinten, ah, eine Oase und läuft da hin und läuft hin und läuft hin und läuft und läuft und ist, bleibt immer gleich weit weg und es ist trügerisch. Es ist nicht so, dass man kommt nicht ans Ziel. Und wenn man denkt, man ist am Ziel, dann merkt man, es ist leer. Es ist wieder das Gleiche. Ich finde es ein schönes Beispiel, diese Fata Morgana. Man läuft, es ist ja nichts da. Ich weiß gar nicht, wie die zustande kommt, da habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Jetzt kam mir nur so die Idee der Fata Morgana. Ankommen, man sieht nichts, nur Leere. Das ist irgendwie alles nur heiße Luft gewesen. Und manche Zeitgenossen, die am Ende ihres Lebens standen, haben gemerkt, das, was ich geglaubt habe, das, was mein Leben eigentlich gewesen ist, das war heiße Luft. Das, worauf ich mein Leben gebaut habe, war ein Trug, war eine Leere, war eine Fassade. Weitere Zutaten zu Jesus, zum Glauben, zum Christsein. Zusätzliches, was die Welt erklären, aber auch ordnen kann. Gedanken, die eine neue Gesamtschau ermöglichen sollen. Wenn man etwas neben Jesus, wenn etwas neben Jesus gestellt wird, dann wird das irgendwie quasi religiös. Quasi göttlich, wenn ich etwas neben Jesus stelle, das Kreuz. Das wird gerne getan. Ich denke so an Heilige. Die nehmen Jesus, die genauso die Autorität für das Leben. Ich meine jetzt nicht die Heilige wie so Franz von Assisi oder so. Die meine ich jetzt nicht, ich meine andere. Ich meine, die interessieren uns ja. Hier von uns interessiert Franz nicht. Keinen von uns. Wir wissen, dass er gelebt hat und dass er zu Tieren gepredigt hat und dass er ein guter Mensch gewesen ist. Und was weiß ich, das ist... toller Mensch, gar keine Frage, interessiert uns eigentlich nicht. Aber heute gibt es andere Heilige, die uns viel, viel mehr interessieren, denen wir Autorität geben. Moderne Heilige. Ich habe mal eine ganze Reihe aufgeschrieben. Also, ja gut, also mir fiel als erstes mal so Margot Käßmann ein. Der hat man früher alles abgenommen. Bis er dann irgendwann mal, ja, dann alkoholisiert Auto gefahren ist und man gemerkt hat, nur, ist ja auch nur ein Mensch. Ne? Es gibt auch andere Heilige, denen wir sehr, sehr viel abnehmen. Ein Dalai Lama zum Beispiel. Greta. Auch der nehmen wir sehr, sehr viel ab. Obama. Ist auch so eine Lichtgestalt, der wir sehr, sehr viel abnehmen. Manche nehmen auch Putin als eine Lichtgestalt wahr. Oder Merkel oder Trump. Man muss ja in die eine wie in die andere Richtung denken. Es gibt unterschiedliche Menschen. Aber dann habe ich auch andere Personen rausgesucht, wo ich gesagt habe, das sind auch solche Lichtgestalten. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber es sind Lichtgestalten, denen wir oftmals sehr, sehr viel abnehmen. Harald Lesch. Zum Fernsehen. Mailab. Oder ein Herrn Lauterbach. Ein Papst Franziskus. Oder ein Richard David Precht. Wir geben denen Autoritäten, wir glauben denen fast alles. Interessant ist, dass all diese Menschen, die ich gerade so aufgezählt habe, haben wir alle zeitgeistmäßig unterwegs sind. Wie gesagt, also Franz, den habe ich nicht aufgezählt und Luther habe ich auch nicht aufgezählt. Außerlich Gestalt, aber der ist nicht mehr zeitgemäß. Und wer predigt schon mit Tieren, zu Tieren? Das weiß man ja von Franz. Alles zeitgeistmäßig. Aber nicht nur diese Lichtgestalten gibt es, es gibt auch Lichtgestalten, so Organisationen. Jede Parteien zum Beispiel, ganz egal welche. So, ne? So nach dem Motto, so die Partei, die hat immer recht. Kennt ihr das Lied? Ne? Fürchterliches Lied, aber das hat man wirklich geglaubt. Wenigstens manche. Oder Organisationen wie die WHO, die Vereinten Nationen, wir nehmen denen alles ab. Oder Greenpeace, wenn die was machen, wir nehmen denen alles ab. Eigentlich, du schüttelst den Kopf. Gerade ist auch gut so. Nein, aber das sind Lichtgestalten. Auch Organisationen können Lichtgestalten sein. Denen wir sehr, sehr viel abnehmen, die wir quasi religiös neben Jesus oft stellen. Oder Aktivitäten. Die können auch einen quasi religiösen Charakter bekommen, wie Sport zum Beispiel. Oder insgesamt dieser ganze Körperkult, den wir machen. Philosophie, Lebenskonzepte, Welterklärungen der Neuzeit. Jesus und, ich sage das jedes Mal, das ist das Thema, Jesus und, zum Beispiel, Jesus, du kannst ja gerne Christ sein, aber du brauchst auch noch einen grünen Fußabdruck. Ne? Anders geht's gar nicht. Jesus Christus und, du musst auch ein Nein zur Atomkraft haben. Jesus Christus und der Feminismus. Oder Jesus Christus und die Wissenschaft oder die Naturwissenschaft. Jesus Christus, denke jetzt mal an unsere FEG, das kam mir so, und unsere Körperschaftsrechte. Jesus Christus und meine Sicherheit. Jesus Christus und meine Gesundheit. Jesus Christus und meine Familie. Mein Freundeskreis. Es gibt so vieles, was wir so sehr, sehr hoch stellen. Ich denke, die Sachen sind, die Bereiche sind alle gut. Natürlich ist meine Gesundheit gut. Natürlich versuche ich darauf zu achten. Natürlich versuche ich für meine Familie zu sorgen und bin besorgt. Natürlich ist es gut, Wissenschaft zu treiben. Natürlich ist es gut, hier, keine Ahnung, was hier die Natur ordentlich zu behandeln. Und es ist alles gut. Aber sie dürfen eben nicht gleichwertig oder annähernd gleichwertig neben Jesus gestellt werden. Es muss einen angemessenen Platz im Leben haben. Erinnern uns, es ist leer, es ist trügerisch und es steht einzig und es dreht sich einzig und allein um Irdisches. Und da könnte man die ganzen Sachen nochmal aufzählen, die ich gerade gesagt habe. Letztendlich sind sie leer, trügerisch. Vor ein paar Tagen oder vor ein, zwei Wochen, keine Ahnung, gerade durch die Medien hier, ich weiß gar nicht, Bildzeitung oder wo, Greta und saß irgendwie so in der Bahn oder wo und hatte dann hier so ihre ganzen Fastfood-Sachen da so auf. Vielleicht hat der eine oder andere das Bild auch gesehen. Und ich auch, ja, lebt ja auch nicht das, was er so sagt. Oder ein Obama, der mir eingefallen ist, der, außer vielleicht die Präsidenten im Zweiten Weltkrieg, am meisten Bomben in seinem Leben hat geschmissen oder schmeißen lassen. Ist das wirklich so eine Lichtgestalt?
Oder MyLab. Eine kluge Frau.
Aber ist sie wirklich unabhängig? Naja, sie ist verheiratet mit einem Pharmalobbyisten.
Oder denken wir an Greenpeace. Tolle Organisation, aber man weiß, sie wurde mindestens mal in der Anfangszeit von der CIA finanziert. Und da bröckelt so etwas, wo wir merken, es ist leer, es ist trügerisch. Wo finden wir das Wahre? Fragt man sich doch da, ne? Wo finden wir das Eigentliche? Ich finde das Eigentliche nicht in irgendeiner Organisation, ich finde das nicht in irgendwelchen Personen, auch wenn das tolle Leute sind. Das sind auch alles nur Menschen. So klar das ja ist. Jesus Christus. Jesus Christus, und in der Theologie könnte man auch, ich habe ja auch Religionspädagogik studiert, und Jesus Christus und, ja, aber du musst auch historisch kritisch denken, an die Bibel rangehen. Das geht nicht anders. Und wehe, du hast das nicht gemacht. Jesus Christus und, das ist immer, und überall wird etwas nebendran gestellt. Leere, täuschende Philosophien und Systeme. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Materialismus, Kommunismus, Globalismus oder Globalisierung, neue Weltordnung, Naturkult, damit meine ich diese ganzen grünen Sachen. Letztendlich gut, zum Teil gut, manches nicht gut, aber täuschend. Wo finde ich Gott? Finde ich Gott auf dem Biobauernhof? Nein. Finde ich Gott in den Reihen der Portalbonzen? Natürlich auch nicht. Finde ich Gott bei den Professoren und Doktoren an der Universität? Ganz egal, was die jetzt lehren. Natürlich auch nicht. Wo finde ich Gott? Im Wald? Oder in der Gesellschaft? Vielleicht im Gesicht des anderen? Vielleicht in mir? Gott ist in mir, aber ich finde ihn nicht in mir. Gott ist durch den Heiligen Geist in den Christen drin, natürlich. Aber ich finde ihn nicht in mir. Ich finde Jesus Christus oder Gott eigentlich nur in Jesus Christus. Denn in ihm, sagt Paulus, denn in ihm, Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. 2 Vers 9. Auch so ein Vers, den man sich gut auswendig lernen könnte. Denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle. Nicht nur ein Teil, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und er hat die einzigen Antworten auf unsere Fragen, die wir haben. Auf die letzten Fragen, die wir haben. Die eigentlichen Fragen, die wir haben. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Die Kolosser, die Christen, ihr seid in ihm, in Jesus, zur Fülle gebracht. Aha. Eine coole Sache. Ich habe die Fülle schon. Nachher schreibt er dann von der Beschneidung, ich komme zum Ende, von der Beschneidung. Ich habe ja gesagt, ich konzentriere mich auf den ersten Teil. Lest es zu Hause nochmal durch. Es geht dann um Beschneidung, aber nicht um die Beschneidung, die äußerlich ist. Also die an der Vorhaut des Mannes wurde ja damals beschnitten. Nein, das ist nicht. Und danach konnte man leben, wie man wollte. Nee. Es geht um die innere Beschneidung. Im Alten Testament gibt es diese innere Beschneidung auch, an mehreren Stellen. Es geht um das Innere des Menschen. Der muss verändert werden. Oder das muss verändert werden, das Innere des Menschen. Der innere Mensch muss verändert werden. Und ganz, da gibt es viele, viele Stellen im Alten Testament schon zu, die das sagen. Ich frage mich einfach nachher. Es geht nicht um die äußeren Sachen. Und dann nachher heißt es, der Schuldschein ist zerrissen, er ist weggewischt. Ein Schuldschein? Ja, ich habe Schuld. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, das ist eine wichtige Frage. Wo gehe ich mit meiner Schuld hin? Ich werde ja ständig schuldig. Ich bin schuldig geworden. An ganz, ganz vielen Orten, ganz vielen Stellen. Angefangen von meiner Kindheit, da habe ich schon Sachen geklaut und ich bin gelogen und habe mich rumgeprügelt. Ich weiß nicht, ob das Schuld ist, aber vielen Stellen, wo ich schuldig geworden bin. Ich bin bei Rot über die Ampel gefahren. Man wird in der Erziehung der Kinder ist man schuldig und man ist nicht immer nett zu den anderen Menschen und es gibt so viele Punkte. Das ist der Schuldschein, das steht alles da drauf. Peter, der war nicht nett zu seiner Frau. Er hat sie angeschrien, zum Beispiel. Was steht da drauf? Peter hat etwas geklaut. Was steht da drauf? Peter hat gelogen, hat seine Eltern angelogen, hat keine Ahnung. Und da steht und steht und steht. Der Schuldschein ist ganz, ganz lang. Und dann heißt es hier, er ist weggewischt. Ausradiert. Er ist ans Kreuz genagelt worden. Es ist weg. Das Blatt ist leer. Ja, aber ich nehme doch immer wieder neue Schuld auf. Ich schreibe doch immer wieder, nein, genau das steht da nicht. Es wird nichts weiter drauf geschrieben. Du wirst schuldig, aber es ist so wie mit so einer unsichtbaren, du kannst es schreiben, oder mit so einem Kuli, der eigentlich schon leer ist. So könnte man das vielleicht sagen. Ein Kuli, der nicht mehr schreibt, so, damit wird das aufgeschrieben. Man sieht nichts, da steht nichts drauf. So ist das. Und das ist gut. Und deswegen kann ich auch frei leben. Deswegen, ich bin zur Freiheit, wir Christen sind zur Freiheit berufen. Wir können frei leben. Ich habe nicht den Buckel, die Last. Ich kann gerade gehen, gerade stehen. Auch wenn ich nicht alles richtig mache. Aber ich weiß, am Kreuz, da hängt unser Herr. Und er hat alles weggenommen. Was gewesen ist, was gerade ist. Und er hat auch schon das weggenommen, was in der Zukunft geschieht. Es ist alles weggenommen worden. Deswegen können wir frei leben. Das ist das, wozu wir berufen sind. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Dieses, wer siegt am Ende? Oder diese Philosophien, die drücken uns nur. Der grüne Fußabdruck, der drückt mich doch nur. Habe ich das denn jetzt wirklich? Jetzt habe ich auf 22 Grad eingestellt. Ich weiß doch genau, 21 ist doch auch, reicht doch auch. Und warum muss ich das Wohnzimmer und das Esszimmer heizen? Und ständig ist diese Last auf einen. Ständig. Und es ist ganz egal, was ich mache. Welchen Punkt ich mir rausnehme hier aus der Liste, die ich euch gesagt habe. Mir fiel das jetzt gerade nur ein. Es drückt doch immer nur und es lässt mich einfach nicht frei werden. Es ist einfach nur eine Last. Und was habe ich ganz am Anfang gesagt? Das ist ein Kennzeichen von einer Sekte. Das ist ein Kennzeichen von etwas Widergöttlichem. Nicht, dass wir uns um die Umwelt kümmern. Das meine ich damit nicht. Diese Last. Wir müssen frei leben. Wir dürfen frei leben. Und wir dürfen nachdenken, können uns überlegen. Ist das jetzt okay, wie ich lebe? Wie wir unser Leben verändern? Das ist das nächste Mal dann schon. Ne? Dann gibt es nochmal, da gibt es eine Zweiteilung. Wir sind allerhand gestorben. Allerhand schlechten Dingen. Aber wir sind noch auferweckt zu guten Dingen. Und darum geht es dann das nächste Mal. Das ist Kapitel 2, Vers 16 bis Kapitel 3. Ich muss mal so gucken. Vers 4. Geht es dann, wer schon mal nachlesen möchte. Jetzt werdet ihr uns noch gleiten mit zwei Liedern.